Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Gestern hatten wir Bibelschule in Wetzlar, wo ich dran war mit Carsten Friedrich. Ich freue mich, dass ich so viele gar nicht kenne hier. Also es ist ein gutes Zeichen immer, wenn neue Gesichter da sind, dass Gemeinde wächst. Und ich bin so dankbar für euch. Und ich hatte auch einen Text auf dem Herzen, der das so ausdrückt. Philipper 1, Vers 3 bis 11. Philipper 1, Vers 3 bis 11. Ich habe das Thema, Gott macht keine halben Sachen. Ich danke meinem Gott, schreibt Paulus an die Philipper, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Danken beim Denken. Das ist mir so nochmal aufgegangen. Wenn Paulus für die Gemeinde betet, dankt er regelmäßig Gott. Für jeden Einzelnen, den er da kennt und für die ganze Gemeinde. Inzwischen ist er im Gefängnis gelandet wegen seines Glaubens, wahrscheinlich in Rom. Aber das kann er noch auch im Gefängnis die Gemeinde vor Gott bringen und Briefe schreiben. Und beides tut er ausgiebig, wie wir wissen. Ich danke meinem Gott. Er schreibt nicht, ich seufze vor Gott, wenn ich an euch denke. Obwohl es da dunkle Wolken gegeben hat in Philippi. Er, der Gemeindegründer, der Apostel, war gefangen gesetzt. Wird die Gemeinde in Mazedonien, da in Griechenland, durchhalten, obwohl er jetzt da nicht mehr den Einfluss hat? So viele Kräfte zerren an ihr. Wir können das lesen, wenn wir diese vier Kapitel uns anschauen. Da sind Verkündiger, die sie geistlich in die Irre führen, weil sie wieder das Vertrauen auf sich und ihre frommen Leistungen lenken. Andere setzen sie äußerlich unter Druck. Da geht es um Leiden, um Christi willen. Da heißt es, euch ist nicht gegeben, allein für den Glauben zu kämpfen, sondern auch für ihn zu leiden. Packen die das, diese jungen Christen? Und schließlich sind sie auch nur Menschen. Und wo Menschen sind, menschelt es. Ne? Und das ist da auch, da geht es darum, dass Konkurrenzkampf, diese alten menschlichen Verhaltensweisen wie Konkurrenzkampf, Ehrgeiz oder auch Streit immer wieder durchbrechen. Im Kapitel 4 muss er zwei Damen namentlich erwähnen, die Euodia und die Syntyche, die da irgendwie miteinander nicht klarkommen. Also wir wissen das bis heute, dass die beiden Streithanseln waren. Und ja, sie stehen in der Bibel. Aber er sagt, ich ermahne euch, denkt doch dran, was wir miteinander erlebt haben mit Jesus und steckt das mal zurück, was euch da so blockiert. Wird das junge Glaubenspflänzchen wachsen und zur vollen Reife kommen, zur Frucht kommen? Trotzdem beginnt Paulus mit Dank. Wir Deutsche haben gelernt, problemorientiert zu denken. Lernt man in der Schule, Probleme analysieren. Wir lesen in der Zeitung Bad News, Good News. Und das prägt unsere Wahrnehmung. Problemorientiert. Es kann noch so doll sein, das Festival. Garantiert findet jemand irgendwie ein paar blöde Sachen, die ihn ärgern und runterziehen. Und vielleicht schreibt es das an der Presse, je nachdem. Man findet immer was. Und das geht uns dann oft so, wenn wir an bestimmte Menschen denken, zum Beispiel wenn wir Nöte haben bei Menschen, für die wir beten, um die wir uns sorgen, und dann fangen wir an zu seufzen und ich kriege oft Anrufe, Problemanrufe von den Gemeinden. Dafür bin ich ja auch da schließlich. Ne? So Problempuffer für Leute, die sagen, ich brauche mal einen Rat oder bete mal dafür. Und das ist sehr schön, dass wir das machen dürfen für alle Ansgar Gemeinden. Aber ich merke, da ist irgendwie wieder was im Magen, so wie so ein kleiner Tiefschlag. Und ich muss mich dann wieder frei machen, dass ich, wow, und gucken auf Gott, der die Sache in der Hand hat, dass wir nicht seufzen vor Gott für Gemeinden, für Probleme, für Menschen, sondern danken. Vielleicht gibt es auch bei euch so Geschichten. Ihr habt ja auch so Auf und Ab schon gehabt in eurer Gemeindegeschichte, die noch nicht sehr alt ist. Und ich habe da feste mitgebetet, auch in Krisenzeiten. Und es kann sein, dass Leute seufzen vor Gott, wenn sie an die Gemeinde denken. Und man hat so schnell was, was man negativ reden kann. Und gibt dem Raum. Und das zieht runter. Und man sieht da nicht, was Gott schon getan hat, auch in der Fürbitte für Menschen. Wir sehen da nicht, was Gott da schon getan hat, wenn wir nicht mit Danken anfangen, sondern wir sehen nur die Probleme der Menschen. Und ich möchte uns einladen, mich selber wieder neu motivieren, mit dem Danken zu beginnen. Denn in jeder Gemeinde und bei jedem Menschen gibt es immer noch etwas zu verbessern. Immer werden andere leider noch nicht unsere hohen geistlichen Erkenntnisse teilen. Immer werden auch offensichtliche Engpässe und Mängel da sein, die angegangen werden müssen. Seufzen zieht runter. Seufzen versperrt die Sicht für das, was Gott schon getan hat. Bei Menschen, wenn wir in der Fürbitte sind, und auch für Gemeinden, für eure Gemeinden. Ihr könnt die Gemeinde mit Dank angucken und vor Gott bringen oder mit Seufzen. Ihr könnt euch dafür entscheiden, ob das Glas halb voll ist, schon, oder noch halb leer ist. Es ist eine Frage der Perspektive. Und ich möchte euch Mut machen, zu sehen, dass Gott das Glas schon mindestens halb voll gemacht hat. Und zu vertrauen, er macht es ganz voll. Gott macht keine halben Sachen, ist das Thema meiner Predigt. Gott macht keine halben Sachen. Lasst euch nicht runterziehen. Ich will immer mehr lernen, auch wenn ich dann Anrufe, Problemanrufe bekomme, nicht problemorientiert in erster Linie zu denken, sondern danken dafür, was Gott schon getan hat. Ich will das lernen von Paulus. Und ich habe auf meinem Nachttisch immer noch eure Gebetsziele 2008, ist zwar schon Ende 2009, aber diese Gebetsziele sind noch nicht da, dass wir die 50er-Grenze bei euch schon haben und volle Versorgung für Alex und einen neuen Aufbruch in der Gemeinde, der ist schon da, das habe ich mir erzählen lassen. Ihr hattet eine wunderbare Freizeit in Bad Endbach und da danken wir Gott dafür und wir haben auch sehr gebetet für das Festival. Ich hatte mich nochmal mit Yvonne erinnert, weil wir hatten gedacht, wir treffen uns am Freitag, sagt sie, nee, da muss ich Gemüse schnippeln, habe ich schon zugesagt, da im Team. Und da war nochmal richtig Zeit, dann auch dafür zu beten. Und wir danken Gott jetzt für das, was er da getan hat und für die Früchte, die da kommen werden. Ich will immer mehr lernen von Paulus, dankbar das zu sehen, was schon da ist. Ich will mich entscheiden zu der Sicht, das Glas ist schon halb voll. Nehmt das mit aus der Predigt, das Glas ist schon halb voll, mindestens. Nicht erst, nicht noch halb leer. So. Ja, und wenn wir von Paulus lernen, unser Denken zuerst mit Danken zu verbinden, dann bekommen wir eine neue Sicht für die Menschen um uns herum und auch für unsere Gemeinde. Unser Gebet gestaltet sich dann verheißungsorientiert. Und das macht Paulus hier. Verheißungsorientiert zu beten und dann zu schreiben. Verheißungsorientiert bedeutet nicht, dass man die Probleme ignoriert. Nicht so schwamm drüber und es ist ja alles so schön, wir haben uns alle so lieb. Nein, Paulus spricht sehr genau diese Punkte, die Schwachpunkte in der Gemeinde an. Und er macht das sehr konkret dann auch, bis hin zur Namensnennung. Aber zuerst kommt der Dank vor Gott und daraus die Ermutigung für die jungen Christen in Philippi. Und dann wird das andere auch konstruktiv gelöst. Und so will ich auch heute Morgen in den Dank des Paulus einstimmen und sagen, ich danke Gott für die Ansgar Marburg. Ich danke Gott, dass es euch gibt und ich habe das genossen, hier im Lobpreis dabei zu sein. Und wow, wenn man sonst immer in den Gründungsprojekten immer selber laut singen muss, damit man überhaupt die Stimme hört, weil ihr das alles noch nicht kennt und dann hier eintauchen kann, das ist gut. Gut, dass es euch gibt und dass ihr weitermacht. Und ich bin gespannt, wenn ihr die 100er-Grenze immer kriegt. Gestern gerade in Wetzlar mit Christoph, dem leitenden Pastor, nochmal in der Mittagspause gesprochen und sie kämpfen jetzt in den Strukturen von 200 auf 400 den Sprung zu schaffen und das ist total herausfordernd für die Gemeinde, weil selbst die beiden Pastoren und die Vikarin die Leute nicht mehr kennen, die kommen da so reingeströmt, richtig? die brauchen gar keinen Alpha-Kurs machen, die werden überschwemmt und es ist toll, hätte ich mir in den Gründungsprojekten gewünscht, ne, dass das so passiert. Aber jetzt sind das auch Probleme, weil die Leute anonym sind und die wollen versorgt sein. Ich freue mich, wenn die 100er-Grenze bei euch erreicht wird. Ich bete erst noch für die 50er. Aber ich weiß, Gott hat viel mit euch vor, weil er sein Volk sammeln will. Und dass ihr hier in Marburg eine Stadt auf dem Berge seid, dass ihr gehört werdet und gesehen werdet und dadurch Gott geehrt wird. Ich freue mich so, dass so viele heute da sind. Und ich finde fantastisch, was ihr da drauf habt. Letzte Woche Heilungsgottesdienst, nächste Woche Themengottesdienst an den Arne. Wow, schade, dass ich nicht da bin, aber ich habe da in Nürnberg Kindersegnung, also das geht nicht. Also es ist fantastisch bei euch. Und das war meine Vorbemerkung. Jetzt wollen wir mal schauen, worüber Paulus sich hier so freut. Ja, genau. Worüber freut er sich? Er sagt, ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis hierher, bis heute. Übersetzt Luther hier. Die Gemeinschaft am Evangelium. Da freut er sich, wenn er an die Philippa denkt. Da war in Philippi die Lydia, diese Frau, die mit Purpurstoffen handelte. Das war so eine Garnisonsstadt, wo viele so Emeriti waren, also so Ruhestandsoffiziere, und die durften eine rote Toga tragen, diese Römer. Und die waren da ganz stolz drauf, so wie die Emeriti-Professoren hier in Marburg ganz stolz dann ihre Tracht da haben, dass man sie auch erkennt. Und die Frau hat da echt gut verdient damit. Und von ihr wird berichtet, dass ihr der Herr, dass ihr Jesus das Herz auftat bei der allerersten Predigt des Paulus am Flussufer. Da war also gar keine Synagoge der Juden, und dann guckten sie erst, und die Juden, die haben dann so ihre Waschungen vor dem Gottesdienst oder vor ihrer Versammlung, und da brauchten sie eben Wasser, und da haben sie sich am Flussufer getroffen, und da ist eben dann Paulus und Silas dahin gegangen und haben verkündigt, und da heißt, Lydia tat der Herr das Herz auf. Und sie hat ihn gleich eingeladen, dass sie bei ihr wohnen durften. Und dann geht es weiter. Da war die Sklavin, die Gott von bösen Mächten befreit hat, von diesem Wahrsagegeist. Da war der Gefängnisaufseher, der Paulus und Silas dann in Gewahrsam nehmen musste, auf Geheiß der Stadtoberen, und der sich dann nach dem Erdbeben dem Evangelium öffnet und sich mit seiner ganzen Familie taufen lässt. Sie kommen zusammen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und Hintergründen, weil sie der Botschaft von Jesus glauben und ihm ihr Leben anvertrauen. Und so ist die Gemeinde fest gegründet auf dem Wort Gottes und halten daran fest, trotz all der Anfeindungen. Sie bleiben in ihm bis heute, schreibt Paulus. Ich freue mich an guten Lobpreis bei euch. Ich habe das genossen, hier so dabei zu sein, wie ihr, welch ein Freund ist unser Jesus, intoniert habt. Das war cool. Und das konnte man voll mit einstimmen. Oh, das tut gut im Herzen. Wenn man nicht nur verbal was hat, sondern Musik, das ist nochmal eine Stufe tiefer. Und es ist gut, wenn wir einen guten Kinderdienst haben. Und ich hatte gestern in der Bibelschule in Wetzlar parallel, da hatten sie diesen Prophetie-Workshop. Das war fantastisch, wenn man die dann so singen hörte. Und dann war das Kinderteam, das ich traf, um da die Weihnachtsvorbereitung für das Weihnachtsspiel zu machen. Da war ein Leben. Und das ist gut, wenn wir das haben, Kinderdienst und nachher das Bistro, dass es ansprechend und einladend ist. Das ist alles toll, aber dafür dankt der Paulus gar nicht. Nebelmaschine beim Lobpreis und toller Kinderdienst. Sondern er dankt für die Gemeinschaft am Evangelium. Und ich denke, das ist ganz entscheidend bis heute. Diese anderen Dinge sind wichtig, aber diese Gemeinschaft am Evangelium. Und darum wünsche ich und erbitte ich für euch als Gemeinde und als Einzelne, bleibt am Wort Gottes, nährt euch davon, nicht nur im Gottesdienst, das ist zu wenig. Gottesdienst, inspirativer Gottesdienst, gute Predigt, das ist schon wichtig, aber es ist wichtig, dass wir selber auch in der Bibel lesen, im persönlichen Umgang mit Gott, unsere Stille haben, dass wir uns davon prägen lassen. Und Gemeinschaft im Evangelium, am Evangelium bedeutet Gemeinschaft mit Jesus, weil er ist die Mitte des Evangeliums. Und Gemeinschaft mit Jesus vermittelt Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft am Evangelium bedeutet Gemeinschaft untereinander. Das ist eine andere Qualität von Gemeinschaft als Sympathie. Sympathie hat man, weil man die gleichen musikalischen Geschmack hat, den gleichen Modegeschmack, gleichen politischen Ansichten, weil man gleich tickt. Die Leute im Philippi, ich habe euch gerade so ein paar Schlaglichter gezeigt, die haben total verschieden getickt. Aber sie hatten durch diese Gemeinschaft, Evangelium, Gemeinschaft mit Jesus, und dann haben sie sich lieb gehabt mit dieser Agape-Liebe Gottes. Und das ist wichtig, dass ihr durch die Gemeinschaft am Evangelium diese Liebe Gottes habt, die aus euch rausfließt, kommen wir nachher gleich noch drauf, und die das Ganze liebenswert macht. Dass Leute reinkommen und angezogen werden, weil es hier warm ist. Weil ein warmes Klima da ist. Die Gemeinschaft am Evangelium bedeutet, dass wir einander in Jesus annehmen, einander lieben. Und Liebe beginnt da, wo Sympathie aufhört. Da, wo der andere anfängt, mich zu nerven, da fängt Liebe an. Das andere ist ja ganz einfach, ne? Steht schon in der Bergpredigt, wenn ihr nur die lieb habt, die freundlich zu euch sind, was tut ihr das? Haben die Kinder in der Welt auch so. Liebe fängt da an, wo der andere mich nervt. Weil ich, im Bild gesprochen, vielleicht der Fuß bin und der andere das Auge. Und ich sage, was macht das Auge immer? Ich muss hier mal immer laufen und so. Und dass wir einander dann anfangen, nicht zu nerven, sondern zu ergänzen. Das ist Bild vom Leib, ne? Wir sind ergänzungsbedürftig und Gott hat das so gewollt, weil wir aufeinander angewiesen sein sollen und in unserem Miteinander seine Liebe widerspiegeln sollen. Und dann werden uns auch die wichtig werden, die draußen sind, die Jesus noch nicht kennen. Weil sie Jesus wichtig sind. Weil es seine VIPs sind, seine very important persons, für die er gegangen ist ans Kreuz, für die er der gute Hirte ist, der das verlorene Schaf irgendwo aus dem Gestrüpp holt, und wir sollen seine Botschafter sein. Gemeinschaft im Evangelium bedeutet Gemeinschaft untereinander und ein brennendes Herz für die, die draußen sind, weil sie Jesus wichtig sind. Nicht immer geschieht ein Anfang unter so dramatischen Umständen wie in Philippi. Und trotzdem ist jede neue Gemeindegründung ein Abenteuer. Da könnte ich euch jetzt abendfüllend berichten von Storys, die wir erleben, von Enttäuschungen mit Menschen, von Sachen, die es eigentlich gar nicht geben kann, aber die es doch gibt, und von Wundern Gottes. Also ist wirklich spannend. Mache ich jetzt nicht, ist nicht mein Thema jetzt. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, egal wie eine Gemeinde beginnt, es ist immer Gottes Werk. Es ist Gottes Werk, wenn er Menschen zusammenbringt, die dann Jesus als ihren Herrn erkennen und seine Botschaft miteinander ausbreiten wollen. Und er hat auch bei euch angefangen. Dass es diese Gemeinde gibt, ist Gottes Werk. Alex hat ja so nett erzählt, dass ich damals angefangen habe von Wetzlar aus. Ich hatte dann so diesen Gemeindegründungstick, nein, ich hatte diese Berufung von Gott. Und dann haben wir in Gießen, in Frankfurt und Marburg angefangen und Siegen und Frankfurt haben wir nicht geschafft, dann haben uns dann die Leiter gefehlt. Ich habe aber ganz viel gelernt in den Projekten, aber Marburg, da haben wir einen Leiter gehabt, der dann weitergemacht hat, und ja, es ist fantastisch, dass ihr da seid, und Gott gebraucht dann eben Menschen dazu, die sich berufen lassen und diesen Glaubensschritt wagen. Aber wenn wir da so zurückblicken, können wir auch sagen, wie wunderbar in aller Bruchstückhaftigkeit unseres menschlichen Bemühens, meines und Alex und anderer, die gar nicht mehr da sind, dass Gott selbst Gemeinde gebaut hat, so wie damals in Philippi. Damals hat Gott den Paulus berufen und gebraucht, aber es war sein, Gottes Werk. Das weiß Paulus auch. Es war nicht sein, Paulus Werk, sondern es ist Gottes Werk. Er sagt, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Er weiß, das ist Gottes Werk. Und das gilt auch für unser persönliches Leben. Nicht nur als Gemeinde. Es ist wichtig, dass es einen Anfang mit Jesus gibt. Sonst gibt es auch kein Fortkommen. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Bei den Leuten in Philippi war das so gewesen. Bevor es Gemeinde gab, gab es Menschen, die in die Nachfolge gekommen sind, die Jesus berufen hat, unter ganz, ganz verschiedenen Umständen und Gegebenheiten. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, und am Anfang, der Anfang im Glauben, war dann der Beginn ihrer Geschichte mit Jesus. Es reicht nicht, dass wir uns in einer Gemeinde wohlfühlen, ihr Lieben. Ich kenne euch jetzt nicht, ich kann das einfach mal so sagen. Es reicht auch nicht, dass wir uns einbringen, sondern Jesus wartet bei jedem von uns darauf, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass er seine Geschichte mit uns beginnen kann. Und auch das ist Gottes Werk. Es ist seine Gnade, die uns dann gefunden hat. Wenn ich sage, ich habe mich für Jesus entschieden, ist da immer die Voraussetzung, dass er sich für mich entschieden hat und mich durch seinen Geist dazu gebracht hat. Also würde ich sagen, Jesus hat mich gefunden, klingt besser, als ich habe mich für Jesus entschieden, obwohl er natürlich nach meiner Entscheidung fragt. Und wenn Leute hier sind, die sich wohlfühlen und sagen, ich weiß noch nicht um diesen Anfang, dann würde ich sagen, fang heute an, den ersten Schritt zu machen. Und Jesus sagt, komm und lass mich ein in dein Lebenshaus. Nicht nur im Gästezimmer, gib mir den Schlüssel. Vertraut Jesus euer Leben an. Und ihr werdet merken, das ist ein guter Hausherr. Das ist ein guter Hausherr. Und dann beginnt eure Geschichte mit Jesus. Und dann werdet ihr lebendige Glieder am Leib. Und auch das darf uns zuversichtlich machen. Es ist seine Gnade, die uns gefunden hat. Weil er mit uns angefangen hat, sorgt er auch dafür, dass es weitergeht. Manchmal macht man sich ja um Menschen Sorgen, wenn man merkt, die gehen an Umwege oder die haben gerade mal so ein Loch. Wir dürfen Gott in der Gewissheit bitten für sie, Herr, mach dein Werk bei ihnen, bring dein Werk bei ihnen zur Vollendung. Und auch bei uns, wenn wir Krisen haben, wenn wir vor lauter Problemen das Ziel nicht mehr sehen, dass wir sagen, Jesus, ich blick's nicht mehr, aber danke, dass du es blickst. Danke, dass meine Bekehrung, mein Leben mit dir nicht mein Werk ist, sondern dein Werk. Das ist gut, dass uns das entlastet. Dass wir aus seiner Gnade leben dürfen, das ist keine billige Gnade, dass wir dann aufs Sofa uns ausstrecken, sondern die lässt uns dann brennen für ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber wir dürfen das wirklich in dieser Gewissheit tun, er bringt uns durch. Der euch angefangen hat, sein Werk, der wird es auch vollenden. Ich stelle mir mal dieses Werk Gottes vor wie eine Werkstatt. So eine Werkstatt, die es früher noch in meiner Kinderzeit gab, so eine Schreinerei zum Beispiel, wo die Möbel nicht alle am Fließband gefertigt wurden und dann noch produziert, sondern wo da noch richtig eine Werkstatt gewesen ist. Eine Schreinerwerkstatt. Da ist vieles am Entstehen. Manches ist im Anfangsstadium oder schon weiter fortgeschritten. Da wird gearbeitet. Es fallen Späne. Jeden Abend muss neu aufgeräumt werden. Es ist eine Werkstatt, wo Gott als Meister sein gutes Werk angefangen hat. Und er kennt den Bauplan. Und er kennt auch den Zeitpunkt der Fertigstellung. Und in seiner Werkstatt stelle ich mir vor, das sind grobe Klötzer und edle Hölzer, die er in das Bild seines Sohnes formen will. Und wenn Jesus wiederkommt, soll da ein einwandfreies Endprodukt sichtbar werden. Und so ist auch eure Gemeinde Gottes Werkstatt. Sie ist ein Arbeitsplatz. Noch lange nicht fertig, aber der Ort, wo Gott am Werk ist. Nehmt ihr es wahr und dankt ihm dafür? Ganz schön, wie Alex bei euch bedankt hat und für alle, die mitgearbeitet haben an diesem Event jetzt. Aber auch diese kleinen Dinge, die Gott überall schenkt, die wir oft so selbstverständlich nehmen. Also ich bin sonst nicht immer in so einer Gemeinde. Ich genieße das dann voll, bei euch da zu sein. Ihr habt das jede Woche hier. Das ist ein Vorrecht. Aber wir werden in Nürnberg und Bayreuth und München, Berlin dann auch Gemeinden haben, wo wir das genießen dürfen, wenn Gott das schenkt. Ja, das ist wichtig, dass wir das wirklich Gott dafür danken, für das, was schon da ist. Und da kann man natürlich sagen, ach guck mal, dieser grobe Klotz, da erkennt man doch noch gar nicht, was daraus werden soll. Oder dieses edle Holz, das könnte doch schon viel weiter sein. Aber Gott kennt den Bauplan. Lasst ihn mal machen. Und guck mal, dass er bei euch ordentlich was machen kann. Er wird es auch vollenden, sagt Paulus. Und diese zuversichtliche Hoffnung des Paulus gründet sich nicht auf die Qualität und Hingabe dieser jungen Christen, sondern auf Gott, der dieses Werk begonnen hat. Und sein Ziel für den Einzelnen und für die ganze Gemeinde ist, wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Hier Vers 9 wird nochmal sehr deutlich von der Liebe geschrieben bei Paulus. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Die haben da schon Liebe gehabt, aber da kann noch viel mehr passieren. Ihr seid eine tolle Gemeinde, aber da kann noch viel mehr passieren. Gott hat noch viel mehr mit euch vor. Mit jedem Einzelnen, mit euch als Gemeinde, mit euch als Leitung. Gott hat viel mehr mit euch vor. Wachsen in der Liebe. Immer reicher soll die Liebe werden an Erkenntnis und aller Erfahrung. Gottes Ziel mit jedem von uns und mit uns als Gemeinden ist Wachstum in der Liebe, in der Gnade, im Glauben und Wachstum in der Kraft des Heiligen Geistes, damit die Frucht der Gerechtigkeit dann gewirkt wird. Das ist die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22 wird sie beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow, das sind genießbare Früchte, keine ungenießbaren. Jesus sagt, ein schlechter Baum, der hat ungenießbare, schlechte Früchte. Ein guter Baum hat gute Früchte. Und weil das das Werk Gottes ist, darum ist Paulus zuversichtlich, da werden gute Früchte wachsen bei euch. Und ich bete darum, dass durch die Liebe diese Früchte freigesetzt wird, dass der Geist Raum hat. Wir brauchen nicht in eigener Kraft versuchen, das Werk Gottes weiterzuführen, das er begonnen hat. Es reicht, dass wir ihm Raum geben, unter uns zu wirken. Und dieses Wachstum wird sich nicht nur in der Tiefe zeigen, sondern auch nach außen hin auswirken in die Weite. Denn da, wo das in die Tiefe wächst, wo Qualität ist, da werden Menschen angezogen. Und da heißt es dann, Gott hat täglich hinzu, die gerettet wurden, wie in Apostelgeschichte 2. Wenn Jesus wiederkommt, sollen viele dabei sein, die durch eure Gemeinde zu ihm gefunden haben und die bei ihm geblieben sind, zu Jüngern geworden sind. Es ist wichtig, die Gnadenzeit zu nutzen, die Ernte einzubringen in brennender Liebe für Jesus und zugleich in entspannter Gelassenheit. Er wird es auch vollenden. Amen.